Nun, vor dem wir den Text lesen, sollen wir den lieben Gott bitten, dass er zu uns redet. Möchten Sie, dass Gott zu Ihnen redet oder nicht? Möchten Sie zu den Füßen Jesu sitzen, dass er zu Ihnen redet? Lasst uns dann unser Häupte beugen. Herr Jesus, du hast gehört, was ein jeder gesagt hat, wenn es auch nicht ausgesprochen hat mit seinen Lippen, aber im Herzen. Ich bitte dich, dass du zu uns reden wollest durch dein heilig Wort. Lass sie nicht mich hören, mich sehen, sondern dich, Herr. Rede du durch dein heilig Wort zu uns. Es ist schon wieder der letzte Abend, diese zwei Abende. Herr, wirke über Bitten und Verstehen und schenk, dass diese Stunde viel Frucht bringt. Lass etwas geschehen in unseren Herzen und in unserem Leben, dass wir das Ziel näher kommen, das du für uns gesetzt hast. Und wirke an uns, in uns und durch uns, um deines Namens willen. Amen. Nun zum 3. Mose 10. Vom 1. Vers. Und die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen ein jeglicher seinen Napf und taten Feuer darein und legten Räuchwerk darauf und brachten das fremde Feuer vor den Herrn, das er ihnen nicht geboten hatte. Da fuhr ein Feuer aus von dem Herrn und verzehrte sie, dass sie starben vor dem Herrn. Da sprach Mose zu Aaron: Das ist's, was der Herr gesagt hat. Ich erzeige mich heilig an denen, die mir nahe sind. Und vor allem Volk erweise ich mich herrlich. Und Aaron schwieg still. Ich möchte über den 1. und den 2. Vers lesen. Reden. Im 1. Vers lesen wir über die große Sünde des Nadabs und Abihu. So groß war diese Sünde, dass Gott sofort eingriff und ein Feuer vom Herrn fuhr herab und verzehrte diese beiden, die zwei Neffen des Mose. Gott in seinem Zorn erduldete das und duldete das nicht. Und sie wurden sofort mit dem Tod bestraft. Ich sage, sie hatten eine große Sünde begangen. Aber wenn wir wirklich schauen, menschlich gesprochen und gesehen, war es keine große Sünde. Aber lieben Freunde, es geben Sachen, die in unseren Augen klein sind, aber in Gottes Augen sehr groß. Und darum ist es von größter Wichtigkeit, dass wir den Herrn darum bitten: Herr, schenke mir, dass ich Sachen sehe im Lichte der Ewigkeit, dass ich sehe, so wie Gott sieht. Und wenn wir es nicht im Lichte Gottes sehen, sind wir verloren. Denken Sie mal an den Petrus, als der Herr Jesus ihm sagte, dass er leiden müsste und zum Kreuz. Das ging gegen die Natur, gegen das Gefühl des Petrus. Und Petrus fasste ihn an seine Hand und rief ihn zur Seite und sagte: Herr, nicht so. Und der Herr sagt ihm: Satan, hinter mich. Da war der Petrus ihm zum Satan geworden. Warum? Er sagt uns warum. Er sagt, weil du nicht mit den Augen Gottes siehst, sondern du siehst, wie der Mensch es sieht. Und das ist eine große Gefahr für einen jeden unter uns, ob wir nun Christ sind oder nicht. Wehe uns, wenn wir Sachen anschauen mit Menschenaugen, mit menschlichen Augen und nicht so, wie Gott es sieht. Und das kann bittere Folgen mit sich bringen. Die Wichtigkeit, dass wir so sehen, wie Gott sieht, dass wir so fühlen, wie er fühlt, und dass wir sagen, Herr, lass uns die Sache nicht sehen im menschlichen Licht, im Licht dieser Zeit oder dieses Zeitalter, sondern so, wie Gott es sieht. Dann und wann geschieht das? Ich weiß von einem Mann, der in einem Unglück betroffen war und sehr ernstlich krank war. Und da hat Gott ihm Sachen gezeigt, wie er es vor dem nie gesehen hat. Vor unserem Abflug hatten wir eine Beerdigung. Dieser Mann war ein berühmter Mann, nicht sehr alt, nicht viel älter als was ich bin. Er liebte seinen Biersee, auch die Zauberei, trieb auch Spiritismus. Und dann plötzlich erkrankte er. Er musste ins Spital und die Ärzte meinten, es stürbe. Tagelang konnte er nicht reden. Es schien, als ob er bewusstlos wäre. Aber dann trat plötzlich eine Wendung ein. Und sein Zustand verbesserte sich. Nach einigen Tagen konnte er das Spital verlassen. Er ging nach Haus. Als er zu Hause war, ein harter Mann, der nichts mit dem Evangelium zu tun haben wollte. Wenn man mit ihm über Christus sprach oder den Glauben oder über das Evangelium, dann sagte er, lasst mich in Ruhe, ich bin doch kein Feigling, dass ihr denkt, dass ich glauben soll, weil es eine Hölle gibt. Und wenn es eine Hölle gibt, dann gehe ich trotzdem in die Hölle. Ich bin doch kein Waschweib, dass ich mich fürchte vor der Hölle. Aber in diesem schlimmen Zustand, als er nicht mehr reden konnte und die Menschen auch nicht zu ihm reden konnte, hat anscheinend Gott zu ihm geredet. Und als er da zu Hause ankam, hat er etwas geschrieben. Und dann hatte seine Frau gesagt und seine Tochter, wenn ich gestorben bin, dann öffnet ihr den Brief und alle, die zugegen sind, die sollen das hören. Und danach starb er, plötzlich, unerwartet. Ich war in Johannesburg, die ließen uns wissen, dass ich kommen sollte. Als ich daheim ankam, sagten sie, der wäre gestorben, ich fuhr dann gleich hin. Der Dekan der Kirche war dort, ein berühmter, reicher Geschäftsmann und ich. Und dann waren einige Freunde, die stanken vom Alkohol, vom Bier. Das kann man ja riechen, wenn ein Mensch gesoffen hat. Das ist so wie der Das Kind ging mit dem Vater in eine Straße und dann gingen sie an eine Brauerei vorbei, wo Bier gebraut wurde. Brut sagen sie auf Englisch, gebraut wurde. Und als das Kind da mit der Mutter vorbeiging, da sagte das Kind, ach Mutti, das riecht ja genauso wie Vati. ist doch genauso wie er. Also das kann man riechen, so wie der Raucher auch. Und dann, als wir dort waren, mit vielen Leuten, die besoffen waren, das waren seine Freunde, mit denen hat er immer gesoffen. Und die Leiche dort im Raum war, kam eine Nichte und berichtete, dass da ein Brief ist und dass der Verstorbene gebeten hat, dass der gelesen wurde. Und da wurde der Brief gelesen. Wir dachten, du musst den lesen, nicht wir. Und wissen Sie, was der Tote geschrieben hatte, als er noch lebendig war? Er sagte, ich hasse Alkohol. Und ich dulde es nicht und will es nicht haben, dass eine von meinen Nachkommen trinkt, Alkohol trinkt und ein Säufer ist. Auch bei meiner Beerdigung soll es kein Bier geben und keinen Wein. Und wenn ich tot bin, sollt ihr nichts mit dem Spiritismus zu schaffen haben und auch kein Schlachtopfer bringen für mich. Und auch nicht mit mir reden. Mit mir ist etwas geschehen. Ich gehe zu Gott. Und mit den Heidentum und gottlosen Wesen will ich nichts mehr zu tun haben. Ich schaute mich deine Freunde an. Beobachtete die ganz genau. Und dachte, ja, leider sind einige seiner Freunde schon tot. Einige seiner Freunde sind tot. Vielleicht in die Hölle gefahren. Wenn Gott ihm barmherzig war, ist er in den Himmel. Es ist eine gefährliche Sache, Menschen anzuhängen und Menschen zu folgen. Und das zu tun, was sie sagen. Wir können ins Verderben gehen. Und die am Ende ihres Lebens, wie der Schächer am Kreuz, werden begnadigt. Folgen Sie keinen Menschen, sondern achten Sie auf Gottes Wort. Seien Sie nicht so wie ein Atheist, der herumging in Amerika und Vorträge hielt gegen Gott, gegen den Glauben. Und an einem Abend hatte er einen Vortrag über die Hölle, um die Menschen zu überzeugen, dass es keine Hölle gibt. Und als er gegen die Hölle wütete und den Menschen bewies, dass es keine Hölle gibt, stand ein Alkoholiker besoffen auf. Und er sagte, Bob, sei dir deine Sache ganz gewiss und zerstöre die Hölle. Weil wenn du versagst, dann werden viele von unseren Freunden dort belanden. Ja, wenn er sich nicht bekehrt hat, wird er auch in der Hölle belanden. Das ist aber eine gefährliche Sache. Manche folgen die Meinungen anderer Menschen. Und das ist gefährlich, wenn das nicht echt ist und wenn wir nicht ein Erlebnis mit dem lebendigen Gott haben. Nadab und Abihu begangen eine große Sünde. Groß in Gottes Augen, aber klein in Menschenaugen. So gibt es vieles, was bei den Menschen nichtig ist, aber bei Gott vom größten Wert. Denken Sie mal an Gottes Wort, was gibt es dort nicht? Er sagt, du brauchst nur eine Frau ansehen, ihre zu begehren, schon die Ehe gebrochen. Wenn ein Mensch die Ehe bricht, wie schauen wir den an? Wenn ein Verkündiger des Evangeliums die Ehe bricht, was wird nicht gesagt über den Menschen? Das ist ein Übeltäter, es ist ein Gräuel. Aber Gott sagt, wenn ein Mann eine Frau ansieht, ihre zu begehren, im Himmel und vor Gott ist das schon ein Ehebrecher. Der hat die Ehe gebrochen. Das ist ein Ehebrecher in den Augen Gottes. Eine nichtige Sache. Kein Mensch hat das gesehen. Kein Mensch hat das beobachtet. Aber Gott nennt das Ehebruch. Gott sagt, durch Jesus Christus, und Jesus Christus ist Gott, wenn du mit deinem Bruder zürnest, brauchst nur Worte gebrauchen, dann ist das schon dem Mord gleich. Dann hast du schon dessen Blut vergossen. Nur durch das man mit ihm zürnt. Sehen Sie, das sind kleine Sachen. Wenn man sich streitet und zürnt und einige Worte gebraucht, nennt Gott das schon Mord. Aber wir sagen, ach, der hat sich nur geärgert. Das war ihm nicht recht. Der hat mit dem gezürnt. Die haben sich gezankt. Und im Himmel ist das genau wie Mord. Wenn Sie hören würden, dass Ihr Sohn einen anderen umgebracht hätte, getötet hätte, wäre das nicht ein großer Schock? Aber wenn die Kinder zanken und sich gegenseitig streiten, ach, das ist nicht schlimm, da achtet man gar nicht drauf. Aber in Gottes Augen ist das schon Blutvergießen. Und so gibt es so vielerlei in der Bibel. Gott sagt, ein Gedanke ist schon eine Tat. Wir sagen, ja, Nadab und Abihu, die haben wohl was Furchtbares begangen, aber wir nicht. Aber lasst uns mal anschauen, was die gemacht haben. Und dann werden wir vielleicht mit Schrecken erwachen vor einem heiligen Gott. Was war diese große Sünde? Sie haben fremdes Feuer gebracht, das Gott ihnen nicht geboten hatte. Das war das Verbrechen dieser zwei Männer. Sie haben fremdes Feuer gebracht, das ihnen Gott nicht geboten hatte. Wir wissen nicht ganz genau, wie. Wenn wir das ganze Alte Testament nehmen und das Neue Testament und uns den Tempel und den Altar anschauen, dann ist da vieles, was wir sagen könnten. Im vorigen Kapitel, da heißt es, dass Aaron das Schlachtopfer brachte. Dass Aaron das Kalb tötete und dass die zwei Söhne ihm nur dabei geholfen haben. In Offenbarung 8, Vers 5, da heißt es, dass der Engel vom Feuer nahm, vom Altar. Was haben diese zwei gemacht? Die haben fremdes Feuer gebracht, nicht das Feuer vom Altar. Gott hatte gesagt, kein fremdes Feuer. Gott hatte das Feuer dort angezündet, den vorigen Tag. Feuer fiel vom Himmel und brannte auf den Altar Gottes im Tempel. Nun am nächsten Tage kamen die zwei Söhne, nicht mit ihrem Vater. Wir wissen nicht ganz genau, was Gott gesagt hatte, was Aaron tun sollte und was sie tun sollten. Aber eines wissen wir, dass die Bibel sagt, sie brachten fremdes Feuer. Das war nicht das Feuer, das Gott angezündet hat. Das war anderes Feuer. Und sie taten es nicht, so wie Gott ihnen befohlen hatte. Nach seinem Wort. Nun, lieben Freunde, wenn wir geistliches Leben haben, dann macht dieses uns zittern. Wenn wir geistliches Leben haben und ein Ohr zu hören, dann werden wir Vorsicht. Dies ist ein Warnungssignal. Die zwei Menschen sind barmherziglos in die Ewigkeit gefahren. Ohne Barmherzigkeit umgebracht, von Gott niedergeschlagen, weil sie nicht das Feuer gebracht haben, das Gott angezündet hat, sondern ein fremdes Feuer. Ist das nicht eine gefährliche Sache? Auch wir gehen in den Tempel Gottes. Auch wir nahen uns zu Gott. Aber wehe uns, wenn wir ein fremdes Feuer bringen und nicht so, wie Gott es uns geboten hat. Wir wissen nicht ganz genau, was vor sich gegangen ist. Wenn wir in diesem Kapitel im 8. Vers lesen, dann bekommt man den Eindruck und fragt sich, hatten sie vielleicht getrunken? Waren sie unter dem Einfluss von Alkohol? Hatten sie darum den Mut, um ihre Gefäße zu bringen und in den Tempel zu gehen und mit fremdem Feuer? Gott duldet, hat ein für alle Mal der Welt gezeigt, ich dulde kein fremdes Feuer. Kein fremdes Feuer. Wie sieht's aus in unserem christlichen Leben? Gibt es da kein fremdes Feuer? Gibt es vielleicht nicht etwas, was in unserem Leben ist, was Gott uns nicht geboten hat? Vielleicht, was er uns verboten hat? Und das gibt es im Leben. Das kann eine gefährliche Sache sein. Und wenn Gott uns nicht barmherzig und gnädig ist, dann kann es uns ergehen, wie es diesen beiden ergangen ist. Das bedeutet nicht notwendigerweise, dass wir gleich tot umfallen. Gott hat in 1. Mose 2, Vers 17 den Adam gesagt, Adam, wenn du von dem Baum issest, wirst du sterben. Wirst du des Todes sterben. Er ist nicht gestorben. Eva ist auch nicht gestorben. Sie sind aber geistlich gestorben. Und geistlicher Tod ist schlimmer als leiblicher Tod. Und Gott hat gesagt, wenn du sündigst, Adam, wenn du von dem verbotenen Baum issest, wirst du des Todes sterben. Und er hat das getan, was Gott ihm nicht befohlen hatte. Und Eva ist zu ihm gekommen mit fremdem Feuer. Nicht mit dem Feuer Gottes. Wehe, wenn wir mit fremdem Feuer kommen. Im 2. Chronik 26 lesen wir von dem König Usia vom 16. Vers. Da heißt es, als der König Usia mächtig wurde, als er stark und groß und mächtig war, erhob sich sein Herz zu seinem Verderben. Er wurde stolz. Das ist immer eine Gefahr. Der König Saul ist es genauso ergangen. Als er groß wurde, in seinen Augen, da hat er die Sache in seinen Händen genommen und konnte nicht auf den Propheten Samuel warten und ging los in den Kampf. Das war sein Untergang. Das war sein Untergang. Es ist gut, wenn wir wachsen, stark werden in dem Herrn, aber wehe uns, wenn wir stolz werden. Und es heißt an einem Ort in der Bibel, wir sollen nicht fett werden. Wir sollen nicht mächtig und groß werden. Christus in uns, so wie Johannes der Täufer sagt, er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Das ist das wahre Leben. Er, Jesus, muss stark werden in uns. Jesus muss groß werden. Jesus muss mächtig werden. Aber wir müssen kleiner werden. Und je weiter man kommt im geistlichen Leben, desto kleiner muss der Mensch werden. Das heißt, von allen Männern, großen Männern, dass sie demütige Männer waren. Und von Mose heißt es, in ganz Israel war keine so sanftmütig und so niedrig wie der Mose. Er war der sanftmütigste von allen Leuten. Aber hier bei dem König Usia war es nicht so. Der wurde groß in seinen Augen und wurde mächtig. Und was hat der liebe Mann gemacht? Er überhob sich. Überhob sich sein Herz zu seinem Verderben. Was tat er? Er ging in den Tempel hinein und brachte Opfer und Rauchweg den lebendigen Gott. Der hohe Priester, der oberste Priester, der sah das und rief 80 mutige Männer zu sich und sagt, seht ihr, was der König tut? Das hat Gott ihm nicht befohlen. Die Priester sollen das tun und nicht der König. Der hat sich vergriffen. Das darf er nicht. Und der oberste Priester mit den 80 mutigen Männern, die gingen zu ihm und sagten, Herr König, das ist nicht recht. Das müssen Aarons Söhne tun und nicht der König. Da wurde der König zornig. Der ärgerte sich. Er wurde bös. Er wurde jähzornig mit diesen Menschen. Sehen Sie, wenn Menschen zu Ihnen kommen und Sie warnen und Sie werden böse und ärgern sich, das ist ein rotes Tuch. Sie sind auf dem verkehrten Weg. Sie fahren ins Verderben. Da ist fremdes Feuer in Ihrem Leben. Der König wurde wütend, der ärgerte sich. Diese mutigen Männer, die standen und sagen, nein, das geziemt sich nicht. Sie sind König und nicht Priester. Gott hat das nicht befohlen. Und als er in seine Wut gegen diese Menschen ging, plötzlich schlug der Aussatz an seine Stirn aus. Und der oberste Priester sagte, hinaus, ein Aussätziger darf nicht im Tempel Gottes stehen. Und als der König Usia das spürte, dass er aussätzig war, dass Gott ergrimmte in seinen Zorn und ihn mit Aussatz schlug, floh er selbst aus dem Tempel. Das war das Ende von seinem Königtum. Das war das Ende, dass er in den Tempel Gottes gegangen hat. Da war abgeschossen. Und da musste er in einem einsamen Haus bleiben. Den Rest seines Lebens. Und er ist als Aussätziger gestorben. Das Gericht Gottes kam über ihn. Sagen Sie mir nicht, das hat sich verändert. Gott ist nun ein Gott der Liebe. Und heute gilt das Wort nicht mehr, der Tod ist der Sünde Sold. Sagen Sie mir das nicht. Die Bibel sagt, wehe, wer davon nimmt oder wer dazu tut. Die Liebe Gottes und die Treue Gottes ist kein Schein des Erlaubnisses, dass wir sündigen dürfen. Das Wort Jesu gilt auch heute nicht noch. Sündige hinfort nicht mehr. Und wenn wir sündigen oder etwas im Leben dulden, das Gott uns nicht befohlen hat, das ist ein fremdes Feuer. Alles, was nicht im Geiste ist, alles das, was von uns selbst ist und nicht nach dem Willen Gottes im Himmel, ist verkehrt. Und dadurch werden wir bittere Folgen leiden. Dann kann das geschehen, was mit diesen Menschen geschehen ist, früher oder später. Und wenn es nicht gleich leibliche Tod ist, kann es so sein wie der Aussätzige Usia. Es kann aber auch anders sein. Lieben Freunde, wir dürfen kein fremdes Feuer in unserem Leben haben und wir dürfen nicht uns nahen zu Gott mit fremdem Feuer. Das duldet Gott nicht. Das duldet er nicht. Dieser Text, der macht es uns ganz klar für Zeit und Ewigkeit. Und ich könnte Ihnen erzählen von vielen Menschen. Habe ich gestern Abend nicht erzählt von einem, der letzte Woche beerdigt wurde. Am Samstag ist der liebe Mann beerdigt worden. Einmal gehurt mit einer Frau, die ihn zu Fall gebracht hat. Ich könnte Ihnen die Geschichte in Detail erzählen, will das aber nicht, weil ihr Kinder sind. Ich glaube nicht an Sexunterricht in den Schulen. Darum tue ich sie auch nicht. Einmal und Samstag ist er in das Grab gegangen. Und die Hure hat ihm gesagt, ach, wie lange habe ich mich danach gesehnt, dass ich sie einmal in die Hände bekomme. Und es ist ihm gelungen. Einmal. Und er ist ins Grab. In Frankreich ein junger Mann, fertig mit seiner Abitur, Ingenieur geworden, hatte nichts mit Mädchen im Sinn. Und da ins Restaurant hatte ein junges Mädchen getroffen, die gleich zu ihm geredet hat. Heute fragen ja nicht nur die Jungs nach Mädchen, sondern die Mädchen auch nach Jungs. Die begann gleich, kauft ihnen eine Tasse Kaffee, setzen sich am Tisch und dann nachdem sagt sie, komm, wir gehen ins Hotel gegangen, dort geschlafen und am nächsten Morgen war die nicht da. Es war sein erstes Erlebnis. Und als er ins Badezimmer geht, da hat sie mit roten Lippenstift ans Spiegel geschrieben, mit großen Zeilen. Willkommen zum AIDS-Club. Du gehörst jetzt auch dazu. Einmal gehurt in seinem Leben. Ein feiner junger Mann. Einmal. Und Gott hat gesagt, du, ist genug. Und er wartet auf seinen Tod jetzt. Er ging gleich zum Arzt. Der Arzt saß zu früh. Nach 3 Monaten ging er hin, ließ sein Blut untersuchen. Positiv. Da kann einer sagen, ja, es gibt Menschen, die baden in der Sünde. Die schwimmen in der Sünde. Ich habe einmal begangen und muss sterben. Ja, ich habe gesagt, folgen Sie nicht anderen nach, die in der Sünde schwimmen. Einmal, es kann genügend sein für Sie. Gott weiß warum. Aber das dürfen wir uns nicht leisten, besonders wir, die von dem Nadab und von dem Abihu wissen, die fremdes Feuer gebracht haben. Lieben Freunde, da darf kein fremdes Feuer auf unseren Zungen sein und in unseren Gliedern brennen. Da darf kein fremdes Feuer in unseren Herzen gefunden werden. Und da sollte jeder Christ stille werden. Und wenn sie nicht bekehrt sind, sollten sie stille werden und sich mal genau durchforschen und sagen, Herr, schenke mir Augen wie die deinen, Licht von oben, werf dein Licht auf mein Leben. dass ich die Sachen so sehe, wie du sie siehst. Wie manche das erleben und einige, wenn schon zu spät ist. Ein Mann, der die Nachricht bekam, deine Frau war in einem furchtbaren Unglück und sehr wahrscheinlich kam sie nicht durch, erzählte mir danach. Er sagt, als ich die Botschaft bekam, habe ich nur gesagt, oh Herr, lass sie nicht sterben. Bitte lass mich die noch lebendig finden. Als er hörte, dass sie in der Intensivstation war und ihr Leben am Faden hing, plötzlich kamen Sachen ans Licht, wie er gegen seine Frau gesündigt hatte, wie hart, grob, bitter, unfreundlich er war. Vor dem war es nichts, er rechtfertigte sich. Aber als er plötzlich hörte, sie könnte irgendeinen Augenblick sterben, sagte, oh Gott, da plötzlich stand sie ihm vor den Augen. Da drang ein wenig Licht von der Ewigkeit hindurch. Und es braucht nicht nur ihre Frau sein, es könnte ihr Mann sein oder ihr Kind sein oder wer. Es ist von größter Wichtigkeit, dass ein Christ betet und sagt, Herr, lass das Licht der Ewigkeit hell leuchten in mein Leben hinein. Das Licht, das den Saulus auf den Boden geworfen hat und ihn zum Paulus gemacht hat. Und der nur noch um eines bitten kann. Was willst du, Herr, dass ich tue? Da ging es nur darum. Alles andere war Nichtigkeit. Kein fremdes Feuer. Und ich möchte heute Abend sagen, Sünde kann fremdes Feuer sein und ist fremdes Feuer. Und begeben Sie sich nicht mehr zufrieden, wenn es auch eine kleine Sünde ist. Man kann ja sagen, ach, das übersieht man. Das ist nicht schlimm. Die kleinste Sünde kann so groß sein wie ein Berg in Gottes Augen. Und die kleinste Gänsefüßchen Sünde kann in den Tod führen. Ich denke an ein großes Schiff vor vielen Jahren an der Küste bei Irland. Fuhr dieses Schiff von einem Kapitän, der bekannt war als ein treuer Mann, ein vorsichtiger Mann, der sehr geehrt war. Ein vornehmer, treuer Kapitän. Und plötzlich sank sein Schiff. Er ging gegen die Felsen. Und im Nu war das Schiff verschwunden. Die Menschen konnten das nicht verstehen. Die haben gesagt, was ist diesen Mann überkommen? Warum ist dieser Kapitän dieses Schiff so weit vom Kurs abgekommen. Wie ist das bloß möglich? Wie konnte der Kapitän solch einen Fehler begehen? Konnte der das nicht sehen? Sie sagten, wenn das anderen Kapitänen geschehen wäre, könnte man es verstehen. Aber nicht diesen treuen, vorsichtigen Mann. Und dann haben sie gesagt, wir müssen dies auf den Grund gehen. Und haben Taucher herabgeschickt. Und die sollten das untersuchen. Dann mussten sie auch mit der Kiste vom Kompass, den Kompass zurückbringen. Und wissen Sie, da fanden sie die Ursache. Als sie diese Kiste des Kompass hatten, haben sie das durchforscht und da fanden sie ein kleines, winziges Stück Stahl in der Kiste des Kompasses. Und Als sie das ganz genau untersucht hatten, kamen sie zu dem Entschluss, dass ein Matrose diese Kiste den vorigen Tag oder einige Zeit davor gereinigt hatte und sein Taschenmesser, ein kleines, feines, scharfes Taschenmesser gebraucht hat, um zu reinigen. Und dann ist von der Spitze des Messers etwas abgebrochen und in dieser Kiste geblieben. Und dadurch ist der Kompass aus dem rechten Kurs, rechte Richtung gekommen und hat in die verkehrte Richtung gewiesen. Durch dieses kleines, nichtige, winzige Stück vom Taschenmesser. Das war der Untergang des großen Schiffes. Das hat viele Leben gekostet. Lieben Freunde, Sünde kann nichtiger sein als dieses kleine, nichtige Eisen und gefährliche. Es kann der Untergang ihres Lebens sein und kann der Untergang ihres Hauses sein und kann der Untergang ihres Schiffes sein. Was das Schiff bedeutet, können Sie sich vorstellen. Keine Sünde ist zu winzig. Keine Sünde ist zu klein. Ich könnte viele Beispiele gebrauchen. Ich könnte sogar zeigen, Beispiele von Menschen, die Sünde geduldet haben. Eine kleine Sünde. Die gröbste, die schändlichste Sünde hat klein begonnen. In einem kleinen Keim. Klein. In Südafrika haben wir ein furchtbares Unkraut. Es heißt Scotch Thistles von Schottland. Es ist gesetzwidrig, dieses Unkraut auf der Farm und auf den Farmen zu haben. Genauso in Australien. Nach Australien ist es gekommen durch einen Mann in Schottland, der einen Freund hatte in Australien. Und der hat ihm ein paar Samenkörner geschickt. Nichtiges, kleine Saat. Und das ist jetzt eine Pest in Australien. Es ist eine Pest in Südafrika. Es soll mit Heu oder Stroh nach Südafrika gekommen sein. In Südafrika haben wir viele Sachen. Wir haben eine Obstfliege in Südafrika, die in 1915 gekommen ist. Die gab es nicht im südlichen Afrika. Die ist aus fernem Lande mit Obst nach Südafrika gekommen und ist eine Pest in Südafrika. Eine Obstfliege. Wir haben sogar eine Ameise, die mit Stroh gekommen ist und übers Land. Wir haben Vögel, die eine Pest sind vom fernen Land. Ach, das ist gar nichts. Gar nicht mal bemerkbar gewesen. Und heute eine Pest. Und so geht's mit der Sünde. So müssen wir gegen die Sünde wachen. Die ist schlimmer als Unkraut. Schlimmer als die Stechfliege, die Obstfliege. Schlimmer als manche Vögel, die eine Pest sind im Lande. Sünde ist das Schlimmste. Und Gott warnte Adam. Er sagt, Adam, wenn du davon isst, wirst du sicherlich des Todes sterben. Sünde hat den Tod zur Folge. Und schauen Sie Levitikus 10, 3. Mose 10 an. Und dann steht man erschüttert und sagt, wie ist solches möglich? Besteht die Möglichkeit, dass der Gott der Bibel auch der heutige Gott ist? Möge Gott schenken, soll ich sagen, möge Gott schenken, dass er nicht derselbe ist. Was werden Nadab und Abihu sagen am Tage des Gerichts, wenn wir dort stehen? Und wir werden mit allen unseren Sünden durchgelassen. Und Gott schließt ein Auge, wenn wir kommen. Und sagt, das übersehe ich, wenn die auch manches gemacht haben, das ich ihnen nicht befohlen habe, das schadet nicht. Ist Gott ein gerechter oder ein ungerechter Gott? Sollten wir die Bibel nicht als Ganzes betrachten? Gilt die nicht mehr für uns? Ist dies ein Märchenbuch? Sollen wir auch einen Film machen, wie die Menschen einen Film gemacht haben, die letzte Versuchung Jesu bei Jesu, und ihn in den Kot und Dreck ziehen? Sollen wir auch solch eine Geschichte über diese Geschichte machen, solch einen Film produzieren? Das sei ferne. Wenn wir aber glauben, dass Gott heute noch der gleiche ist, dann Schluss mit fremden Feuer in unserem Leben. Lasst uns beugen und bekehren, den alten Sauerteig ausfegen und kein fremdes Feuer dulden. Wenn wir das dulden, das hat den Tod zur Folge. Dulden Sie Sünde, die Sünde wird Sie töten. Wenn Sie nicht die Sünde töten, eins von beiden. Möge Gott schenken, dass ein jeder hier unter uns heute Abend eine Begegnung hat mit dem Gott des Nadabs und Abihus. Dass Gott auch uns zur Wirklichkeit wird. Dass dieses Wort auch uns gilt. Und dass wir es nie wieder wagen, mit fremden Feuer uns zu Gott zu nahen. So wie er es uns nicht befohlen hat. Lasst uns beten. Herr, Gott des Himmels und der Erde, du, der lebendige und heilige Gott, der du es den Kindern Aarons, der Bruder des Mose, nicht erlaubt hat und es nicht geduldet hast, in Mose seine Verwandtschaft, trotzdem er ihr Onkel war, trotzdem Aaron ihr Vater war, hast du kein Auge zugedrückt, sondern es ernst genommen mit diesen Menschen. Und Mose musste seinem Bruder sagen, Aaron, dieses ist, was Gott uns gesagt hat, dass er sich als der Heilige erweist denen, die sich zu ihm nahen. Schreibe dies tief in unsere Herzen und unsere Sinne hinein. Wirke durch den Heiligen Geist in unseren Herzen und in unseren Sinnen, dass wir durch deine Gnade und deine große Liebe und Treue es nie wagen, um uns zu dir zu nahen, dass wir uns zu dir nahen mit fremden Feuer, so wie du es uns nicht geboten hast. Herr, hier unter uns sind Pfarrer, sind Evangelisten, sind Verkündiger des Wortes, Seelengewinne, Gotteskinde. Schenke einem jeden die gesunde göttliche Furcht, die Gottesfurcht, dass wir es nicht wagen, dass wir uns an Gott vergreifen, so wie der König Usia. Oh, wie diese zwei Söhne im Priestertum, Priester des Aarons. Schenk, dass wir nie trunken sind vor dein heilig Angesicht. Ob es nun durch Wein, Alkohol oder eigene Natur, eigenes Wesen, Eigenwille ist. Schenke, dass wir nie mächtig werden und groß in unseren Augen, sondern zu deinen Füßen und zu den Füßen des Kreuzes bleiben. Dass wir Christen sind, unter denen das Feuer Gottes lodet und brennt und kein fremdes Feuer geduldet wird. Das schenke uns. Herr, wirke in den Kirchen, dass da kein fremdes Feuer brennt. Wirke in der Welt und wirke hier unter uns. Sei du nun wirksam in unserer Mitte. Und wenn da noch fremdes Feuer ist, lösche es. Komm mit der himmlischen Feuerwehr und lösche es vollkommen. Und lass nur das Feuer brennen, das du angezündet hast, das wir von dem Altar Gottes bekommen und danach trachten, uns danach sehnen und dass das unser Ziel ist. Nichts Fremdes, nur das echte Feuer Gottes. Amen.